So, ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht. Ich habe mir noch mal die Predigt von Jens angehört, fand das super. Aber ich bin nicht so wie Jens. Ich bin so wie Knut. Und ich arbeite halt mit Filmen. Und ich hoffe, dass der Film euch anspricht.
Hab lang auf dich gewartet, war eine kalte, schwarze Nacht. Hab dir zugesehen beim Schlafen, doch jetzt bist du aufgewacht. Ich bin die Hoffnung, du wirst mich nicht verlieren. Der Pulsschlag in deinen Adern, du wirst nicht erfrieren. Fürchte dich nicht vor der Welt, denn ich hab sie überwunden. In all den dunklen Stunden hab ich um dich gerungen. Niemand hat dich gezwungen, ich hab dich gefunden. Folgte deinen Tränen zu deinen. Hat dich so verletzt, dass du zögernd deine Segel setzt. Vor Zweifel in die Fluten schaust, anderen mehr als dir zutraust. Wenn du wüsstest, was du mir bedeutest, würden in deinem Herz alle Glocken. Ich hab sie überwunden, in all den dunklen Stunden hab ich um dich gewonnen. Niemand hat dich gezwungen, ich hab dich gefunden, folgte deinen Tränen zu deinen. Über Mauern sprengen, Riesen bezwängen. Mit Riesen ringt man nicht, schleudert Wahrheit ins Gesicht, Wahl im Licht, Zweifel im Licht. Fürchte dich nicht vor der Welt, denn ich hab sie überwunden. In all den dunklen Stunden hab ich schon dich gerungen. Niemand hat dich gezwungen, ich hab dich gefunden. Folgte deinen Tränen zu deinen tiefsten Wunden. Fürchte dich nicht, vor allem von mir nicht. Fürchte dich nicht, vor allem von dir nicht. Fürchte dich nicht, vor allem von mir nicht. Hab ich um dich gerungen, niemand hat dich gezwungen, ich hab dich gefunden, folgte deinen Tränen zu deinen tiefsten Wunden.
Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal an die Zeit, bevor ich mich vor 40 oder 46 Jahren für Jesus entschieden habe, wie es mir ging. Es ging mir schrecklich. Weil ich habe wirklich Angst vor Gott gehabt. Ich habe immer irgendwo den Eindruck gehabt, es gibt einen Gott. Ich habe gedacht, so wie du lebst, wirst du irgendwann mal die Bratpfanne kriegen. Und er wird dich irgendwo hinschubsen, wo du gar nicht hin wolltest. Und dann habe ich mich bekehrt. Mit einem Mal war alles anders. Ich habe gespürt, dass Gott mich lieb hat. Ich habe gewusst, ich bin erlöst. Ich wusste, es geht weiter. Fürchte dich nicht. Ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. So oft haben wir Angst und denken, oh, das schaffe ich nie und das wird nichts und ach, wer bin ich schon und tralala, 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 tralala. Aber Gott sagt, nein, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Denn ich bin dein Gott. Wir haben das so oft als Gemeinde gehört, fürchte dich nicht. Dass Wasser rausfließen sollen, Ströme lebendigen Wassers, dass Gott uns segnet und wir zum Segen werden. Deswegen hat Gott Israel erlöst, damit sie zum Segen für andere werden. Deswegen hat Gott zu Abraham gesagt, ich will dich zum Segen machen und du wirst ein Segen sein. Wir sollen ein Segen sein für die anderen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat meinem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das war die erste Predigt, die ich hier gehalten habe. Vor 3 Jahren oder so war ich eingeladen worden. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, was willst du? Was willst du? Ich will nicht meinen eigenen Kram wiedergeben. Was willst du? Und ich habe den anderen gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und wir sind eine kleine Herde. Eine kleine Herde. Versprenkelte Truppe. Ich habe wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich weiß nicht, wann das sein wird, wann die Fülle Gottes kommt und wir das Land einnehmen, das er uns verheißen hat. Aber er hat es verheißen. Und auf diese Verheißung, das mag für einen doof klingen, aber da stelle ich mich zu. Er hat es gesagt und was er sagt, das hält er auch, weil er Gott ist. Und wer bin ich? Knut Adler. Hallo. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, sogar einen neuen Körper, auch wenn er manchmal noch aufmuckt und seine Tribute fordert. Aber dann müssen wir sagen, okay, Herr, ich nehme jetzt mal dein Schwert, dann tuk, 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 wird der kleine Knut in Scheiben geschnitten. Ne? Dann kann er nicht mehr so rumbaldowern werden jetzt, ne? Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wir haben das vorhin von Eva gehört, Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. Was hast du für eine Vorstellung von Gott? Wer ist Gott für dich? Gott, guter Opa, total taub? Oder ein Gott, der wirklich handelt? Ein Gott, der sich anrufen lässt? Und ein Gott, der unser Schicksal in seine Hand genommen hat. Preist den Herrn das. Mensch, wenn ich alleine leben würde oder meine eigenen Dinge machen würde, oh je, je, das wäre nicht so gut. Aber Gott hat mein und unser Schicksal in seine Hand genommen. Und er geht mit uns voran. Er geht mit uns voran. Er geht voran und wir hinterher. Und wir folgen ihm, weil er treu ist. Ein Vers, den mich in meiner christlichen Jugend begleitet hat, war, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Kennt ihr vielleicht? Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Und lass dein Leben vor ihm sein, so angenehm, dass der Herr sich daran freut. Lass mich sein, ein Bote deines Friedens, dass die Welt in mir die Liebe Gottes sieht. Das sehe ich, wenn ich meine Nachbarn sehe, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche, ich segne sie, aber dass sie in mir Jesus sehen. Letztens waren die Zeugen Jehovas an meiner Tür, geklingelt, aufgemacht, ein kleines Pärchen, sahen nett aus, sahen lieb aus, waren modern gekleidet, also nicht wie wir es früher gekannt haben, sondern waren wirklich aufgewacht. Und ich habe schon gewusst, das sind die Zeugen Jehovas. Und bevor sie losgehen, guten Tag, wir wollen uns vorstellen, ich sage, sie brauchen gar nicht weiterhin, ich bin Pastor, ich arbeite in einer Gemeinde mit, war im Landesjugendwerk. Ach, das gibt es noch? Ich sage, ja, das gibt es noch, ne? Gott ist treu, schönen Dank, tschüss. So, das tut mir leid für die Leute, die da an der Tür waren. Aber Gott hat uns ja bestätigt, dass er uns liebt. Und zwar hat Gott das getan und nicht irgendeine Organisation, irgendeine Kirche, oder irgendwelche Menschen. Wir müssen dahin kommen, deswegen habe ich auch Eva gefragt, hast du jetzt aufgeschrieben, dass wir das, was wir mit Gott erlebt haben, dass uns das bewusst ist. Weil wenn wir das wissen, kann uns niemand auseinanderrauben. Weil er es getan hat, weil er es gesagt hat und weil er treu ist. Ich habe das mal gemacht vor ungefähr einem Jahr. Ich habe gedacht, Mensch, wie war das damals? Da habe ich hingesetzt, habe aufgeschrieben, ich habe das schon mal erzählt. Und das wurde immer mehr. Und je mehr das wurde, habe ich mich erinnert an das, wie mir Gott begegnet ist. Und manchmal auf sehr eigene Art und Weise. Und das ist meine Predigt heute. Es ist ein sehr persönliches Zeugnis. Und ich hoffe, dass das die Gemeinde anspricht. Wir haben als Gemeinde, wir waren so 30, 40 Leute, einen Haufen Kinder gehabt, einen Haufen junge Leute. Kinderstunde haben wir meinen Sohn in der Teestube gemacht. Aber der Raum hinter der Teestube wurde zu klein. Und sind wir nach nebenan gezogen, ins Martino Catrineum. Das war ein Gymnasium. Einer unserer Mitglieder war Lehrer dort und der hat das arrangiert, dass wir jeden Sonntagmorgen ab 6 oder ab 7 Uhr aufgebaut haben im Martino Catrineum. Alles, was so dazugehörte. Und nach dem Gottesdienst alles abgebaut haben im Martino Catrineum. Ich war nicht, Gott sei Dank, nicht im Aufbau- und Abbau-Team. Aber ich habe das gesehen, was das bedeutet, so einen Gottesdienst am Laufen zu halten, wenn du kein eigenes Gebäude hast. Und es war gut, wir waren in einem öffentlichen Gebäude. Ich war junger Christ, kam aus einem nicht-christlichen Elternhaus, habe mich bekehrt, war guten Mutes. Aber ich fühlte mich so, wie es das Lied sagt, dass du anderen mehr als dir zutraust. Wer war ich schon? Ich war der Kleinste in der Klasse, Knut Adler, Knut Wuchtig. Und meine Freunde waren immer besser als ich, die hatten bessere Eltern, die waren besser. Es waren immer meine Vorbilder bis zur Bekehrung. Dann hatte ich ein anderes Vorbild. Dann wurde Jesus mein Herr und ich habe ihn als mein Vorbild und ist jemand genommen, von dem ich lernen kann. Also war ich nichts. Und ich saß immer hinten in der Gemeinde, ganz hinten, da wo Stefan und Aldi sitzen. Warum? Weil ich mal Gott gefragt, Gott, ich habe keine Ahnung, was ein Pastor ist, ich habe keine Ahnung, was ein Hirte ist. Bring du mich mal doch mal mit Schafen zusammen, damit ich lernen kann, wie ein Hirte funktioniert. Das habe ich vormittags gebildet, so nachmittags kam mit der Schafherde zusammen. 1000 Schafe, die sich bei uns an der Oke entlang bewegten von A nach B. Oh, ich war total begeistert, Gott hat mir an mein Gebet gehört. Super! Ich also hin zur Schafherde mit meinem Fahrrad und dann war ich erstaunt, weil vor der Herde ging ein Hirte, der führte die Herde und am Ende der Herde ging noch ein Hirte. Und ich hoffe, was machst du denn hier? Ja, ich bin Auszubildender. Ah ja, sagte ich, Hirte kann man wohl lernen. Ne? Und was ist deine Aufgabe? Ja, ich passe auf die kleinen Lämmer auf. Und dann merkte ich, ganz am Ende der Herde gingen die kleinen Lämmer. Und wenn der nicht gewesen wäre, wären die wahrscheinlich irgendwo geblieben und hätten da irgendwelches Gras gezupft und wären irgendwo sich da Chaos. Aber er hat die zusammengehalten und führte die Herde als zweite Herde, Hirte, hinter der Herde hinterher. Der eine Pastor ging vorne weg, Pastor ist Italienisch oder Lateinisch, heißt Hirte, nicht mehr und nicht weniger. Und der zweite Hirte ging hinterher. Oh ja, das ist ja super, Gott hat mein Gebet gehört, ey, super. Man freut sich natürlich, wenn Gott einen so begegnet. Und dann ging die Herde über den Oka weg, so eine Brücke, da standen ein paar parkende Autos und verschwand. Und ich wollte schon gehen, da hörte ich plötzlich, meh, ich war, was ist hier los? Mäh. Und dann hatten sich zwei kleine Lämmer unter dem Auto versteckt. Und die Herde war schon über die Brücke. Und die hat, ey, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich habe mir die beiden kleinen Lämmer geschnappt, an meinem Busen gedrückt und bin hinter der Herde hinterher gelaufen. Habe sie dem jungen Hirten in die Hände gedrückt und gesagt, hier, das hast du vergessen. Und er guckte sich um, ob der alte Hirte ihn sah und nahm sie und dankte. Ne? Ich ging weiter mit der Herde und habe dann noch von Jesus erzählt, aber da waren nicht offene Türen. Das war, man merkt ja, wenn man weiterkommt, aber nicht. Das war Sonntag. Am Donnerstag hatten wir Mitarbeiterbesprechung von der Kinderstunde. Und die Kinderstunden, ich wollte ganz sagen, Tante, die Kinderstundenmitarbeiterin stand auf, sagte der Herr zu ihr gesprochen, sie möchte einen Vers vorlegen, Jesaja 40. Denn der Herr kommt mit gewaltiger Kraft und er wird herrschen. Er wird die Lämmer an seinem Busen tragen und die Schafmütter sanft führen. Was er gewann, geht vor ihm her. Ja, das passt ja irgendwie, das kommt ja, danke Jesus, ne? Und seitdem, seit diesem Tag vor über 40 Jahren, habe ich meine Aufgabe gesehen, für die kleinen Lämmer da zu sein. Als nicht als der Hirte, der vorne weggeht und sagt, hier geht's lang und alle folgen mir und ich weiß, was der Herr gesagt hat, sondern hinterher gehen und gucken, ob auch alle mitkommen. Ich habe mich immer hingesetzt und gedacht, was passiert eigentlich hin? Weil die Leute haben mir gesagt, wenn du vorne sitzt, da ist die Salbung. Da kriegst du alles mit. Also habe ich mich hingesetzt. Und was war hinten? Naja, wir haben angefangen, dann Teenie-Stunde zu machen, weil wir gemerkt haben, dass die Teenies seitdem gar nichts mitkriegen. Ich habe sie gefragt, was hast du denn, wie fandest du den Gottesdienst? Oh, super. Sag, warum hat er geprägt? Und dann waren sie weg. Und das ist schade für die Kinder oder die Jugendlichen, die in den Gottesdienst kommen und das nicht auf ihre Art und Weise aufgedröselt kriegen. Jesus ist jedem von uns so begegnet, wie wir es brauchen. Jeder von uns ist anders. Aber Jesus hat jeden Einzelnen an seine Brust genommen und hat gesagt, komm, ich klopfe dich mal kurz frei und ich habe dich lieb. Ne? Und das ist Gott. Gott ist ganz anders als wir Menschen. Und dann habe ich hinten im Gottesdienst gesessen, während des Lobpreises. Auf einmal habe ich einen Namen in meinem Herzen gehabt. Ich habe richtig gespürt, wie das Klick macht in meinem Herzen. Und ich habe einen Namen gehabt. Kaleb. Und ich saß da wie ein dummer Junge und habe gesagt, Kaleb, Kaleb, noch nie gehört, noch nie gelesen. Und er hat gesagt, Gott, wenn das von dir ist, dann nenn mir doch die Bibelstelle. Und dann wortwörtlich, da kam keine Stimme vom Himmel, aber ich habe wortwörtlich die Stimme gehört. 4. Mose 14, Vers 32. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen. Ich hatte immer so eine kleine Bibel bei mir. Und da stand dann, aber mein Diener Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen. Boah, ich dachte, danke Jesus. Bin dann nach Hause, habe meine Bibel wieder aufgeschlagen, habe die ganze Geschichte des Auszuges des Volkes Gottes, des Volkes Israel von Ägypten ins verheißene Land durchgelesen. Und ich habe so viele Parallelen zu unserem heutigen Leben gesehen, dass ich gedacht habe, es lohnt sich, darüber zu predigen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Deswegen sage ich immer, Mensch, prüft alles. Und eigentlich haben wir früher gelernt, dass eine Weissagung, eine Aussage Gottes mit der Bibel übereinstimmen muss. Ne? Prüft alles, aber alle Schrift ist gegeben, um uns zu erziehen. Preist den Herrn, ich bin dankbar dafür. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Wie war das damals, als Mose das Volk aus Ägypten rausgezogen hat? In ein Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen sollte. Schon 1000 Jahre vorher in Abraham versprochen. Aus dir werden kommen. Ich will dich segnen. Und du wirst sein, derjenige, der das Land einnimmt. Du und deine Nachkommen, ihr werdet das Land erheben. Deswegen ist Mose zurückgegangen nach Ägypten. Deswegen hat er zum Pharao gesagt, let my people go. Und er hat gesagt, nee. 10 Plagen. Bei der letzten Plage starben alle menschliche Erstgeburt. Außer bei den Israelis. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Du bist in einem Land und plötzlich kommt ein Hagelsturm, der alle Ernte vernichtet. Außer bei dir. Es kommt das Wasser, wird zu Blut. Außer bei dir. Es kommen Stechmücken und Fliegen und Heuschrecken, außer bei dir. Es stirbt das Vieh an einer Seuche, außer bei dir. Die Menschen bekommen Pusteln und tralala, tralala, werden krank, außer bei dir. Da will ich doch als Volk Gottes sagen, Mensch, das ist ja, da muss ja was dran sein. Und dann ist der Sohn des Pharaos gestorben und der Pharao hat gesagt, okay, du und dein Volk, ihr könnt gehen. Und dann ging Israel los. Dann gab es den Durchzug durchs Rote Meer. Und die haben, deswegen schreibt euch das auf, die haben Wunder gesehen. Die haben Wunder gesehen. Hautnah. Die haben das gesehen, ganz real. Wir lesen das heute. Aber die haben erlebt, was es heißt, wenn Gott eingreift. Die wussten, was los ist. Ein gesegnetes Volk. Und dann kommen sie kurz vor Kanaan an und sie sagt, also Leute, ich schicke 12 Kundschafter los. Aus jedem Stamm einen. Und darunter waren auch Kaleb und Josa. Kaleb aus dem Stamm Juda. Und die wurden losgeschickt. Seht euch die Menschen dort genau an. Findet heraus, ob sie stark oder schwach, wenig oder zahlreich sind, ob das Land gut ist oder schlecht ist. Findet es heraus. Guckt euch um. Wie sieht das Land aus, wenn Gott euch geschickt hat? Habt ihr euch schon mal die Siedlung hier angeguckt, was hier ringsum ist, wo hier die Leute leben? Und habt ihr herausgefunden, wie sie leben, was für eine Gesinnung sie haben? Guckt euch das Land an, sagt er zu den Kundschaftern. Geht hinein und forscht es aus und seht, ob das Land gut oder schlecht ist. Achtet darauf, ob sie offene Siedlungen haben und ob sie in befestigten Städten wohnen. Guckt euch das genau an. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Kundschaftet das Land aus. Das ist wie, als würden wir uns jetzt sagen, so, ich habe euch ein neues Gebäude gegeben, in der und der Straße, guckt mal, wo er da hinkommt. Dann werden wir da hinfahren und gucken. Ich bin, bevor ich das hier war, hierher gefahren, habe mir das angeguckt. Weil ich wollte Leute wissen, wo kommen wir denn hin? Was machen wir denn hier? Wer wohnt denn hier? Was ist denn das für ein Gelände? Ich wollte ja nicht in ein Unbekanntes reinkommen. Ich will ja wissen, wo ich bin. Ich will auch wissen, wie meine Nachbarn sind, wie sie ticken. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Fasst Mut. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Ja, und dann sind sie los und kamen wieder nach 40 Tagen. 40 Tage haben sie das ganze Land ausgekundschaftet und sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land von Milch und Honig überfließend. Ein super Land, genau das, was Gott uns verheißen hat. Wow, Gott ist so gut, wir sind in dem Land, was Gott uns verheißen hat. Sieh dir nur diese Früchte an. Weintrauben so groß, dass zwei Mann sie tragen mussten, eine Rebe. Richtig große Weinreben. Übrigens Israel, Palästina, Palästinae, Land der Philister, ist eigentlich das Land, wo Gott sein Volk hinhaben wollte. Vom Historischen gesehen. Aber wir sind ja bei uns. Gott liebt ja uns. Sieh dir nur diese Früchte an. Und dann kam es. Allerdings, sagten die, allerdings, das waren 12 Kundschafter, die standen vor 600.000 Leuten und berichteten. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und befestigt. Und dann haben wir auch noch Söhne Anaks gesehen. Das waren die Riesen. Und was machte das mit den Leuten? Ha, wow. Und die waren sehr negativ. Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war, und sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Er war der Einzige, der positiv sprach. Wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Wir schaffen das. Leute, überlegt doch mal, was gewesen ist, bis wir hierher gekommen sind. Und Gott hat es doch zugesagt. Und was Gott zusagt, hält er gewiss. Wir werden das Land erobern. Wie sieht das heute bei uns aus? An was denken wir in der heutigen Zeit? Was sagt denn die Bibel? Römer 8, Vers 31. Was wollen wir hier nun zu sagen? Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Wer kann denn gegen uns sein? Wer kann denn gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Und dann geht es weiter. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch etwas vorenthalten? Nein, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat gesagt, nicht ich, ihr nehmt mir das Leben, sondern ich habe Macht, mein Leben selbst zu geben. Nicht ihr nehmt es, sondern ich gebe es als Erlösung für die Welt. Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes zu beschuldigen? Und dann kommt der Satan immer und brüllt wie ein Löwe. Und du klackerst mit den Knien. Oh, und denkst, oh, wie schaffe ich das? Oh, und der macht dich an. Oh, du wirst es nicht schaffen. Du bist so viel zu blöd und du bist so viel zu klein und viel zu doof und tralala, 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 tralala. Der Verkläger der Brüder. Der Verkläger. Ah, der hat schon wieder gesündigt. Oh, der hat seinen ersten Zehnt nicht gegeben. Oh, der ist gar nicht im Gottesdienst gewesen. Oh, der hat Fußball geguckt. Und es gibt Bibelstellen, wo das genau beschrieben wird, dass Gott zulässt, dass der Satan die Menschen verklagt. Gibt es ganze Propheten, die schreiben darüber. Aber dann steht der Gottessohn auf und sagt, aber nein. Und was sagt die Bibel, was macht Jesus? Er tritt ein. Er ist der Fürsprecher, der Fürsprecher. Er spricht für uns. Der Satan spricht gegen uns. So wie es manche Werbung tut. Erst einlullen, dann fangen und dann absacken. Aber Gott spricht für uns und wir haben einen Fürsprecher vor dem Vater. Und wer wird es wagen? Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ich würde nie behaupten, dass ich gerecht bin. Knut Adler, in meiner Form als Knut Adler. Aber in der Form als Gottes Kind bin ich gerecht gesprochen. Er, der Gerechte, trägt die vielen Ungerechtigkeiten am Kreuz von Golgatha. Jesus hat für mich gelitten. Er hat meine Ungerechtigkeit auf sich genommen und hat mich durch sein Blut, durch seinen Geist gerecht gemacht. Wer kann verurteilen? Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist für sie auferweckt und sitzt zur Rechten Gottes und tritt dort für sie ein. Wenn wir beten, wenn wir das wirklich von ganzem Herzen machen, dann wenden wir uns an jemanden, der oben bei Gott sitzt und zuhört und für uns eintritt. Hier vorne, der Knut ist schon wieder auf die Schnauze gefallen. Du hast ja Erbarmen, ne? Wir wollen jetzt mal segnen. Ne? Wir fallen alle, stehen aber wieder auf, weil wir einen Fürsprecher haben, der für uns ist, der für uns ist. Ich habe das schon mal gesagt, auch schon mal gepredigt. Ich war auf einer Jugendveranstaltung, bin morgens durch den Wald gelaufen und habe zu Gott geschrien, weil es ging mir hundeelend. Und ich brauchte jemanden, der für mich da ist. Und habe geschrien, oh Gott, ich habe, nee, stimmt gar nicht. Ich habe nur geschrien, Jesus. Und immer wieder, Jesus. Ich wollte ihn haben. Ich wollte nicht irgendeinen Seelsorger haben, der kommt und jetzt sprechen wir mal über deine Probleme. Ich wollte Jesus haben. Ich wollte ihn haben, ihn persönlich. Und plötzlich hatte ich den Eindruck gehabt, ich soll meinen Mund halten. Und ich soll danken. Ja, ich danke gerne, wenn ich ein gutes Essen habe. Ich danke gerne, wenn es einen Film im Kino gibt oder im Fernsehen gibt, der mich begeistert. Ich danke gerne, wenn ich morgens mal einen Kaffee trinke und nachmittags. Aber in einer Situation, wo es dir schlecht geht, zu danken, da muss ich erst mal aufmachen, muss ich erst mal selbst überprüfen. Und ich habe gedacht, wofür kannst du denn danken? Wofür dankst du eigentlich? Mit einmal fiel es mir ein. Ich habe gedankt, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Für mich. Natürlich für euch auch. Aber mir ist mit einmal bewusst geworden, was für ein Vorrecht, dass wir errettet sind. Keiner von uns hat gesagt, ich möchte einmal ewiges Leben haben. Jesus, wo bist du? Ich suche dich. Ich glaube, das werden wenige Leute machen. Wie wir es im Lied gehört haben, er hat uns gefunden. Er ist uns begegnet in einer tiefen Nacht, wo es uns schrecklich gut ging. Er hat uns gefunden. Und das hat mal, ich habe eine Weisung gehört, ich habe dich von einem trüben Wasser an ein sauberes Gewässer gesetzt und du wirst Frucht bringen. Es ist ihm zu verdanken, dass wir gerettet sind. Er hat uns gefunden. Aber schon eine Predigt genug. Und er tritt uns dort für uns ein. Was kann uns noch von der Liebe Gottes trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder gewaltsamer Tod? Kann uns das trennen? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift steht, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten geführt werden. Ich habe früher mal gesagt, wenn Leute sagen, oh, ich erlebe die große Trübsal nicht, ich bin vorher beim Herrn, Entrückung. Gott bewahrt mich, ich werde nichts Schlechtes erleben. Man wird euch töten und meinen Gott einen Gefallen damit zu tun. Jesus nachfolgen heißt manchmal auch Gewalt zu erfahren. Von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, warum sie sind, ich habe das ein paar Mal erlebt, die einen hassen, die einen, dass sie zuschlagen oder was. Ich habe das alles erlebt, alles wortwörtlich zugeschlagen, hier einen Kinnhaken und tralala, tralala. Aber ich habe genauso erlebt, wie Gott mich rausgeholt hat. Wer die Leute, die mich dann geschlagen haben und schlecht über mich geredet haben, plötzlich einen Herzinfarkt hatten. Und nach Wochen später wieder auf der Arbeit kam und sagen, Adler, ich kann nicht mehr gegen dich kämpfen, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich möchte dein Freund sein. Von denen ich täglich dann ihr Brot gekriegt habe. Ich war Junggeselle, ich hatte nie was zu essen, ich war immer hungrig. Und die dann mir, wo ich gemerkt habe, da hat Gott eine Tür geöffnet, aus dem Minus ins Plus, aus dem Minus ins Plus. Und wir müssen schon damit rechnen, dass Gott uns auch in Situationen führt, wo wir denken, das kann gar nicht von Gott sein, weil Gott mich bewahrt. Er hat doch gesagt, ich werde deinen Engel über dir befehlen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stoßt. Was sagt Jesus? Es steht aber geschrieben, du sollst Gott anbeten und ihm dienen. Durch die Schrift zu erkennen, brauchen wir den Heiligen Geist. Um die Schrift innerlich zu verstehen und auszunehmen, brauchen wir den Tröster, den Geist Gottes. Das ist nun mal so. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns zuerst geliebt hat. In allem überwinden wir weit und werden irgendwann danach sagen, wow, danke Jesus, dass du mich herausgeholt hast. Danke, dass ich dadurch gehen konnte. Danke, dass ich lernen durfte. Danke, dass du den anderen trotzdem gesegnet hast. Danke, dass du ein guter Gott bist. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder rohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts, gar nichts, weil Gott uns liebt, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat uns lieb. Amen. So, jetzt wieder zu den Kundschaftern. Aber die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Mama mia. Und sie verbreiteten ein Gerücht unter den Israeliten über das Land, das sie erkundigt hatten. Oh, das schaffen wir nie und da sind Riesen und befestigte Städte. Und warum schickt uns Gott denn überhaupt her? Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dieses Land verschlingt seine Bewohner. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor. Und so haben sie uns auch gesehen. Das ist wie, nochmal stellen wir uns vor uns zu sagen, als ich war ja beim Bund 2 Jahre, bin in der Armee, Felix, und der sagt, Leute, wir ziehen uns jetzt mal zusammen und wir greifen die an. Und dann sagen, nee, da gehen wir nicht hin, das ist viel zu schwer. Hast du schon mal überlegt, was da auf uns zukommt? Wie willst du das machen? Guck dir mal diese Armee an. So haben es die Israelis gefühlt. Das schaffen wir nie. Und manchmal, denke ich, fühlen sich Menschen heute auch noch so. Ich sage es einmal ganz platt, wenn du dich Jesus hingegeben hast, dann hast du dich ihm hingegeben. Und was macht er, wenn du dich ihm hingegeben hast? Sag, oh, du bist, das schaffst du nicht, okay, weg. Wer ist der Nächste? Nee, wenn du dich ihm hingegeben hast, dann bist du wie das kleine, verlorene Lämpchen. Dann sucht er dich, nimmt dich, herzt dich, hat dich lieb, klopft dir auf den Hintern und lässt dich wieder gehen. Preis den Herrn, dass er uns erzieht. Preis den Herrn, dass wir von ihm lernen dürfen. Dass wir lernen dürfen, wie Gott ist. Deswegen gibt es Jüngerschaftsschulen, deswegen gibt es Prophetenschulen, damit wir lernen, wann Gott spricht und wie er spricht und was er sagt. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Wären wir doch in Ägypten gestorben oder hier in der Wüste, wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere Kleinkinder zur Beute werden? Stell dir vor, 10 Leute wiegeln das ganze Volk auf. Machen das Herz des Volkes verzagt. Entschuldigung. Wäre es nicht besser, für uns nach Ägypten zurückzukehren? Schon einige sagten zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten gehen. Was das für Gott bedeutet hat, er hat sein Volk rausgeführt, er hat die 10 Plagen, er hat das Wasser geteilt, die sind durch, die Ägypter sind ersoffen. Lasst uns einen Anführer suchen, um wieder nach Ägypten zurückzugehen. Das ist, als wenn du als Christ sagen würdest, war bisher ganz gut mit Jesus, aber das ist mir zu viel. Und du gehst wieder in dein altes Leben zurück. Das ist total schade, weil du beraubst dich selbst. Du beraubst dich selbst, wenn du zurückgehst. Deswegen auch so wichtig, dass wir uns aufschreiben, was Gott gesagt hat, wo er uns begegnet ist. Was sagt ein alter Pastor in meiner Gemeinde zu mir? Je christlicher, desto schriftlicher. Gut. Da warfen sich Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung Israels nieder, das Gesicht auf den Boden. Sie haben erkannt, worum es geht. Doch Josua ben Nun und Kaleb ben Jefune von den Kundschaftern rissen entsetzt ihre Obergewänder ein und sagten der ganzen Menge Israels, das Land, das wir erkundigt haben, ist sehr, sehr gut. Lehnt euch doch nicht gegen ihn auf, gegen Gott. Was soll denn das? Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn Jahwe Gefallen hat, dann wird er uns hineinbringen. Wenn Gott uns liebt, dann wird er das tun. Er hat es gesagt, er hat es verheißen und er wird es auch tun. Wenn Jahwe gesagt hat, er hat es. Und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe ist mit uns. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Es war nicht das Volk Israel, das die Kraft hatte, alle zu bezwingen. Es war Jahwe, der ihnen freien Raum gegeben hatte, durchzuziehen bis hierhin. Er hat, ich mache den Weg für euch frei. Ich werde die Völker vor euch vernichten, Stück für Stück. Nicht auf einmal, damit nicht das Land für die wilden Tiere wird, sondern Stück für Stück. Ich mache euch den Weg frei. Wer hat schon mal erfahren, dass Gott ihm den Weg frei gemacht hat? Preist den Herrn, preist den Herrn. Habt ihr das aufgeschrieben? Okay. Gott möchte, dass wir durchgehen, dass wir das Land erreichen, was er uns verheißen hat. Gott möchte uns einmal in den Arm nehmen, sagen, treuer Knecht oder was auch immer, was sagen wird. Gott hat uns lieb und das ist wichtig, nichts sonst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, denn es hat Gott wohlgefallen, euch dieses Reich zu geben. Nimm ein das gute Land. Schon sprach die ganze Menge davon, sie zu steinigen. Das eigene Volk, sie zu steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Jahwes allen Israeliten im Offenbarungszelt. Aber alle, sagt Mose durch das Wort Gottes, die mich 10-mal verachteten, werden das Land nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das schon betreten hat. Und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen, während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Ihr werdet alle nicht hineinkommen. Alle. Alle 600.000 Leute. Aber mein Rechner Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist, wird er treu zu mir gehalten. Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das für mich? Ich habe damals nichts anderes gehabt außer Jesus. Nichts, nichts. Alle meine Freunde haben gesagt, ich bin hirnrissig geworden. Meine Freunde waren auseinander. Ich wohnte in so einer komischen, in so einer Einsiedlerhütte da. Ich war wirklich, auf Deutsch gesagt, am Arsch der Welt. Aber ich hatte Jesus. Und er war mein Hort. Ich hatte ihn. Ihn, und das war mir wichtig. Ich bin jeden Donnerstag in unserer Cafeteria in der Drogenrehabilitation, habe ich am Abendmahl teilgenommen, weil ich wusste, Jesus begegnet mir. Als die Gemeinde am Krachen war, bin ich in den Landeskirche gegangen, habe dort das Abendmahl genommen. Ich habe vom Krach gar nichts mitgekriegt, als der Pastor die Gemeinde verlassen hat. Gott hat Interesse an uns. Er hat Interesse an mir, er hat Interesse an dir, Anna, er hat Interesse an dir, er hat Interesse an dir, an dir, an dir, an dir. Er hat Interesse an uns. Viel mehr als Menschen haben können. Viel, viel, viel mehr. So wahr ich lebe, spricht Jahwe, ich werde das Land, werde genau das machen, was ihr von mir gesagt habt. Ich bitte jeden Abend das Vaterunser. Ich habe aufgehört, irgendwelche Wünsche an Gott zu äußern, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Meinungen. Ich bin vorsichtig mit dem, was ich sage. Und noch vorsichtiger mit dem, was ich bete. Wenn mein Gott zuhört, und er hat auch hier zugehört, so wahr der Herr spricht, also wahr ich lebe, spricht Jahwe, ich werde mit euch das machen, was ihr von mir gesagt habt. In dieser Wüste werden eure Leiber zerfallen. Das betrifft alle werfigen Männer, die 20 Jahre alt sind und älter. Und es geschieht, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Ja, Kalle war dann für die Teenies zuständig, alle unter 20, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals werdet ihr in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid zugesichert habe. Ausgenommen nur Kalle ben Jefunne und Josua ben Nun. Von den 600.000 kamen nur zwei rein. Für mich bedeutete das damals, junger Christ, ich mache mir keinen Kopf. Ich mache mir keine Gedanken, ob ich hineinkomme oder nicht. Und ich bin, Claudia kann das bezeugen, ich habe manches Mal Phasen, wo ich dachte, oh, das und tralala. Aber Gott ist treu. Gott ist treu und bringt uns wieder zurecht, weil er ein Gott ist, der uns liebt. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden zur Beute werden, ich will sie hineinbringen. Sie werden das Land ererben. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Aber eure Leichen sollen hier in der Wüste zerfallen. Das ist für mich, ich kenne ja die Bibel so ein bisschen, die härteste Botschaft, die Gott jemals an ein Volk abgegeben hat, das er herausführen wollte. Und sie waren 40 Tage, haben sie das Land ausgekundschaftet. 40 Tage. Haben gesehen, was das Land bereithält. Haben natürlich auch die Riesen gesehen. Und hätten das Land einnehmen können. Wären in das Land gekommen, was Gott seit Jahrtausenden seinem Volk verheißen hat. Und dann wäre all das passiert, was 40 Jahre später passiert ist. 40 Tage in der Wüste ausgekundschaftet, wie das Land war. Für jeden Tag ein Jahr in der Wüste geblieben. 40 Jahre mussten sie durch die Wüste marschieren, bis ihre Körper zerfallen waren. Und eure Kinder werden 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurerei tragen müssen, bis eure Leichen in der Wüste vollzählig sind. 40 Jahre lang ist kein einziger reingekommen, außer Kaleb und Josua, nicht einmal Mose. Nur die beiden Kundschafter. Warum? Weil Kaleb treu war und gesagt, wenn Gott uns gnädig ist, werden wir in das Land reinkommen. Nicht wir sind es, aber Gott ist es. Nicht wir sind es, Herr, du bist es. Nicht uns gebührt die Ehre, dir gebührt die Ehre. Nicht wir sind die tollen Auserwählten, sondern du bist es, der Auserwählt. Wir geben dir die Ehre, weil wir wissen, dass du uns lieb hast. Und sie sind umgekommen, alle. Und dann wurde das Land verteilt, nachdem Josua nach 40 Jahren rübergegangen ist über den Jordan. Ihr kennt alle die Geschichte. Und dann stand Kaleb auf. Über Kaleb ist nicht bekannt, dass er ein großartiger Prediger wurde oder ein Leiter oder jemand, der andere mitreißen konnte. Jemand, der vorangeht. Nichts. Aber dann stand Kaleb auf und sagte zu Josua: Gott hat mir verheißen, vor 40 Jahren, dass ich das Land bekommen soll. Und sie sagte: Ja, du bekommst es. Und so bekam Josua das Land. Es gibt verschiedene Stellen in der Bibel hinterher, wo es auch um das, die Nachkommen Kalebs geht. Aber Kaleb bekam das, was Gott ihm zugesagt hatte. Und ich weiß nicht, wie es ihm ging, aber wenn Gott dich nimmt und dich erhebt, sage ich mal, oder dir zeigt, wer du in seinen Augen bist. Das ist schon Lohn genug, finde ich. Hebräer nimmt das nochmal auf, der Hebräerbrief. Deswegen bedenkt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie an dem Tag in der Wüste, als ihr verbittert wart. Damals haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses heute noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Wenn wir uns für die Sünde öffnen, dann nimmt die Sünde, dann machen wir uns eins mit der Sünde. Und um das mit unserem Gewissen auszuhalten, weil Gott ist immer noch der anklopft, verhärten wir uns und werden hart. Menschen, die sich für Jesus entscheiden, werden weich. Weil all das Harte, was sie in ihrer Kindheit und Jugend erfahren haben, plötzlich weggenommen wird. Und sie wieder wie kleine Kinder sind. Wie jemand, der geliebt wird. Denn wir gehören wirklich zum Messias. Und wir haben Anteil an allem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten die Zuversicht, dass wir, die wir am Anfang hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Das habe ich mir ein paar Mal in den letzten 40 Jahren gesagt. Herr, du hast es mir doch zugesagt. Du hast doch gesagt, ich soll sein. Da gibt es ja noch mehr Weissagungen, wo ich mich dann langhang und sage, du hast es doch damals gesagt. Wie sieht das heute aus? Und manchmal, ganz ehrlich, bete ich, Gott, wie siehst du mich denn? Und ich erwarte oftmals auch, dass Gott mich negativ sieht. Weil ich will ehrlich vor ihm sein. Ich will nicht irgendwas schönreden oder irgendwas mir zurechtlegen oder irgendwas verkündigen, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber meistens und sogar immer zeigt mir Gott, dass er mich lieb hat und dass er uns lieb hat. Wir sind seine Schafe und er achtet auf seine Schafe. Er ist wie der Hirte, der hinterhergeht und alle zusammenhält und wie der Hirte, der vorne weggeht und alle führt. Wir sind eine Herde, wir sind eine Gemeinschaft. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns festhalten an der Hoffnung. So, ich habe noch einen Film vorbereitet. 8 Minuten, Stefan, geht das oder geht das nicht? Ich höre Nicken, ich sehe einen Kopfschütteln. So, ich frage die Gemeinde, wollt ihr den Film sehen? Wir haben eine Arbeit angefangen in Argentinien vor Jahren. Ich habe einen Film gesehen im Kino und habe gesagt, da möchte ich meinen, den möchte ich mal zeigen, wie Jesus wirklich ist. Argentinien. Nach Jahren habe ich einen Anruf bekommen aus Argentinien, eigentlich aus Brasilien, ob ich mir vorstellen könnte, darüber zu fahren, um da eine Missionsstation mit aufzubauen. Wir sind darüber gefahren, brauchten einen Wasserbrunnen, ich habe hier Wasser gesammelt und tralatrala. Aber der entscheidende Punkt war für mich ein Abend, wo wir den Jesus-Film gezeigt haben. Die Guarani-Indianer bekamen zu essen, sind auch alle gekommen in das Gemeinschaftsdorfhaus. Wir haben den Jesus-Film gezeigt. Und die Kinder wurden unruhig. Sie waren das gar nicht gewohnt, Filme zu sein. Die liefen raus und waren dementsprechend laut. Und ein Mitarbeiter ist hinterher. Und dann kam eine Mitarbeiterin und sagte, hey, sag doch mal bitte dem Willi, er soll die mal zur Ruhe bringen. Wir wollen doch hier Jesus verkündigen. Und plötzlich macht es Klick bei mir. Was machen wir eigentlich hier? Wozu sind wir eigentlich hier in Argentinien? Und ich muss daran denken, dass Jesus gesagt hat, wer eins dieser Kleinen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wenn er nicht wert wie die Kinder. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und wir haben danach gefragt in der Schule der Guarani-Indianer, ob wir die Kinder mal an einem Nachmittag betreuen dürften. Und die haben ja gesagt. Also sind wir hin zur Schule mit unserer kleinen Gruppe und haben Kindernachmittag gemacht. Aus dem Kindernachmittag wurde ein Nachmittag, wurden mehrere Nachmittage. Und beim zweiten Mal, als ich dann ein Team besuchte, sagte der Häuptling der Gemeinde zu mir, also der Guarani-Indianer, sagte zu mir, eigentlich waren die Leute euch nicht zugeneigt, weil ihr kam wieder mit eurer fremden Religion. Aber der Schamane, der oberste geistliche Leiter der Gruppe, hat gesehen, wie ihr mit den Kindern umgegangen seid und hat euch das Herz der Gemeinde geöffnet. Ihr dürft hier sein. Ne? Inzwischen gibt es die Guarani-Station schon länger. Der Missionar kommt dieses Jahr auch hierher nach Wolfsburg. Nicht nach Wolfsburg, ich habe noch gar nichts. Er kommt nach Deutschland. Man muss gucken, ob wir ihn einladen. Urlaubsmollig. Daraus hat sich die Herrenesarbeit in Paraguay entwickelt und noch teilweise in Brasilien. Und Gott hat eine Tür geöffnet, weil Gott Gottes. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.
In Cunha, Peru gibt es auch eine staatliche Grundschule, die von den kleinen Guaranis sehr gern besucht wird. Sie haben ein großes Interesse an Musik, Tanz und Theater und die Lehrer bescheinigten uns ein überaus hohes Maß an Auffassungs- und Umsetzungsvermögen. Da sie bilingual in Spanisch und Guarani unterrichtet werden, haben sie auch die Möglichkeit, weiterführende Schulen in umliegenden Städten zu besuchen. Und so haben wir Hoffnung für eine neue Generation von Guaranis, die nicht mehr so wie heute das letzte Glied in einer sozialen Kette Argentiniens bilden. Ja. Welch eine Gelegenheit für uns, diesen aufgeschlossenen Kids ganz individuell zu begegnen. Da die kleinen Guaranis schon sehr früh Verantwortung im Familienverband übernehmen, waren sie über die ungeteilte Aufmerksamkeit ihnen gegenüber sehr dankbar und hingen wie die Kletten an uns. Und so ergaben sich für uns mehrere Nachmittage mit Sportspiel und Entspannung, in denen wir nicht nur die Herzen der kleinen Guaranis gewannen, sondern auch die der ganzen Siedlung. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Matthäus 18, 1 bis 5.
Halleluja!
Gloria, Señor!
Halleluja!
Gloria, Señor!
Halleluja!
Wir hoffen, dass das Missionsgästehaus ein Stützpunkt für die verschiedensten Gruppen wird, die den Wunsch haben, dem Membia Guarani zu dienen. Und so hatten wir auch Besuch von argentinischen und brasilianischen Rangers, mit denen wir seit 2005 in freundschaftlichem Kontakt stehen.
Hola!
Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben.
Ja, das war's. Gott hat uns herausgeholt aus dem Mist, sag ich mal, aus einem Leben, was sich nicht gelohnt hat. Hat uns nach Hause geholt, hat uns reingewaschen, hat uns erzogen und hat uns auf den Weg geschickt. Fürchte dich nicht, du kleine Erde. Ihr seid meine Zeugen. Ihr sollt meine Zeugen sein, wo immer ihr auch hinkommt. Und ich bin gespannt, was Gott noch tun wird. Und ich bin auch froh, dass ich dabei bin, erlöst bin, dass er mich geheilt und zurechtgebracht hat und euch auch heilt und zurechtbringt. Ich würde am Abschied gerne beten, okay? Herr Jesus, du bist derjenige, der gute Hirte ist und du hast uns lieb, du hast uns an deine Seite gestellt, hast deine Hände auf uns gelegt und führst uns deinen Weg, Herr. Zeigst, wo wir lang gehen sollen. Und wir sollen alle unsere Hände ausstrecken nach rechts und links und sollen Leute einladen, mitzukommen. Sollen Leute nach Hause holen zu dir. Herr, und ich gebe dir die heutige Botschaft an dich wieder zurück, Herr. Du bist gut und treu und gerecht, Herr, und du weißt, was wir bedürfen. Und so segne ich jetzt die Gemeinde. Ich segne jeden Einzelnen, der hier ist. Jeden, Herr, und bitte dich um deine Gnade, um deine Barmherzigkeit, dass du kommst und dich um ihn lagerst, dass du kommst und dann sein Herz wieder pochst, dass du ihn herausholst aus Verzagtheit, aus Mutlosigkeit, aus Angst, Herr, und ihn aufrichtest und stärkst und auf den Weg schickst und ihn laufen lässt, Herr. Herr, du bist unser Lehrer, Herr Jesus, und wir wollen von dir lernen, Herr. Und geben uns dir hin als diejenigen, die von dir lernen wollen. Bitte erbarme dich unser und reinige uns und bring uns wieder auf den richtigen Weg, Herr, weil du treu bist. Amen. Amen. Okay.